Ich lese uns den Predigttext, Markus 5, die Verse 21 bis 34, nach der Luther-Übersetzung. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er hing mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass sich die Menge umdrängt und sprichst: Wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was kann spannender sein als die Begegnung zweier Menschen, die sich vorher niemals getroffen haben und dann steuern beide aus ganz unterschiedlichen Richtungen auf diesen einen Punkt zu, an dem sich ihrer beider Lebenslinien berühren oder gar schneiden. Gekreuzte Wege, das ist das Motto unserer Predigt heute Morgen, gekreuzte Wege, weil wir bei unserem Gang durch das Markus-Evangelium jetzt auf zwei spannende Momente treffen. Zwei spannende Momente, wo zwei Menschen fast gleichzeitig den Weg von Jesus kreuzen. Und sie kreuzen nicht nur den Weg von Jesus, sondern damit auch den Weg des jeweils anderen. So wie ja viele unserer Wege auch sich nur deshalb gekreuzigt haben, weil jeder von uns den Weg von Jesus gekreuzigt hat. Und die Art und Weise, wie Markus diese Begegnung schildert, ist in literarischer Hinsicht geradezu modern. Das ist fast aufgebaut wie ein Drehbuch. Ich weiß noch, als ich damals das Lesen lernte, so ganz am Anfang, da hat meine Oma mir ein kleines Kinderbuch geschenkt, in dem nur diese eine Geschichte erzählt wurde, mit Bildern und Text. Und das hat mich damals schon fasziniert, wie der verzweifelte Vater um seine Tochter kämpft und dann diese kranke Frau dazwischen kommt und Jesu Aufmerksamkeit ganz für sich beansprucht. Und so kreuzen sich an diesem speziellen Tag ihre Lebensgeschichten. Ein Vater, der um seine todkranke Tochter bangt, mit Namen Jairus, und eine Frau mit einer unheilbaren Krankheit, deren Namen wir nicht kennen. Und so alt wie die Tochter ist, nämlich 12 Jahre, so lange schon dauert die Leidensgeschichte dieser Frau, nämlich 12 Jahre. In Vers 42 wird gesagt, dass die Tochter 12 war, und in Vers 25 wird gesagt, dass die Frau schon 12 Jahre an dieser Krankheit leidet. Beide setzen sie in ihrer verzweifelten Lage ihre letzte Hoffnung auf Jesus. Und wenn es nach Jairus ginge, dann hätte diese Frau niemals auftauchen dürfen. Das könnte seine Tochter das Leben kosten. Andererseits, wenn Jesus sich dem Jairus gegenüber so verhalten hätte, wie Jairus wünscht, dass Jesus sich der Frau gegenüber verhalten soll, dann wäre auch Jairus ohne Hoffnung. Die Szenerie dieser Begegnung ist uns inzwischen gut bekannt, uns, die wir uns schon länger mit dem Markus-Evangelium befassen, das Galiläische Meer im Norden Israels. Und heute geht es wieder in die andere Richtung, also vom einsamen Ostufer zurück an die belebte Westküste mit den größeren Städten. Und wir lesen noch einmal ab Vers 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, also von Osten nach Westen, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit. Jesus ist umringt von den Volksmengen, aber trotz des Gedränges und trotz der öffentlichen Redesituation kommt es innerhalb weniger Minuten zu zwei echten Begegnungen mit zwei einzelnen verzweifelten Menschen. Auch diese Szene wird uns von allen drei Synoptikern berichtet, also Matthäus in Kapitel 9, Lukas Kapitel 8 und eben hier bei unserem Markus Kapitel 5. Und diese Szene ist für uns alle so wichtig, weil wir hier zuschauen können, was passiert, wenn Jesus unseren Weg kreuzt. Was passiert, wenn Jesus unseren Weg kreuzt? Womit musst du rechnen? Womit darfst du rechnen, wenn du Jesus triffst? Und das Erste, was wir hier sehen, Jesus nimmt sich Zeit für dich. Das ist das Erste. Jesus nimmt sich Zeit für dich. Jesus bemerkt dich. Als Jairus eintrifft, ist Jesus ja noch voll von den Massen beansprucht. Und da kommt der aufgescheuchte Jairus angerauscht. Man kann das richtig mitvollziehen, Vers 22. Und als er ihn erblickte, also er kommt da angelaufen, er sieht Jesus in der Menge und guckt wahrscheinlich, wo ist er? Und dann sieht er ihn. Warf er sich ihm zu Füßen. Jairus fackelt nicht lange. Es ist ihm auch völlig egal, was die Leute drumherum jetzt gerade über ihn denken mögen, obwohl er ja so bekannt ist als Oberster der Synagoge. Als er Jesus sieht, wirft er sich vor ihm auf den Boden und fleht ihn an, auf der Stelle mitzukommen. Die Zeit wird knapp. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Oberster der Synagoge. Diese Leute waren Mitglieder eines Leitungsgremiums. Sie waren verantwortlich für die Gottesdienste in den Synagogen. Sie verwalteten die Schriftrollen. Sie vertraten die Synagogengemeinde gegenüber der Öffentlichkeit und der Gesellschaft. Und sie gehörten in der Regel zu den Pharisäern. Denn die Pharisäer waren die eigentlichen Gründer der Synagoge. Das war ihre Homebase. Von dort aus hatten sie auch in vielen Städten ihre Lehr- und Einflusszentren, was sie dann auch in die Situation brachte, einen größeren Einfluss zu haben als die Sadduzäer, die sich im Wesentlichen auf den Tempel konzentrierten. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Synagogenvorsteher um den Leiter jener Synagoge, von der wir schon in Markus 1 gelesen hatten, wo Jesus dort gepredigt hatte, Markus 1 ab Vers 21, danke, und wo er dann diesem Dämon befohlen hatte. Überhaupt scheint Jesus zu der Synagoge in Kapernaum eine besondere Beziehung gehabt zu haben. In Johannes 6 lesen wir von dieser berühmten Rede, in der Jesus erklärt, dass er das Brot des Lebens ist. Und in Johannes 6 heißt es dann am Ende dieses Abschnitts in Vers 49, dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Also Jesus hatte zu dieser Synagoge offensichtlich eine besondere Beziehung. Der Mann kennt ihn. Und wieder hört man bei Markus den Augenzeugenbericht heraus, wenn der Vater hier wörtlich zitiert wird, mein Töchterlein ist krank. Das ist diese Verkleinerungsform, diminutiv. Das ist dieses besonders liebevolle. Er sagt nicht nur meine Tochter, er sagt mein Töchterlein, also mein geliebtes Töchterlein. Und aus Lukas 8 erfahren wir, dass es seine einzige Tochter war. Seine einzige Tochter. Und die ist so todkrank. Und der Mann traut Jesus alles zu. Er hat viele Wunder gesehen, er hat noch mehr Bericht über Wunder gehört. Er wirft sich vor Jesus nieder zum Zeichen seiner Verehrung. Was ahnt er schon von der Würde der Person Jesu? Sicher ahnt er, dass das der Messias sein könnte. Als Synagogenchef kannte er die Schriftrollen der Propheten. Und natürlich wusste er, was den Messias kennzeichnen würde, wenn er kommt. So stand das ja in seinen Schränken, in dieser Rolle von Jesaja. Jesaja 35 zum Beispiel, Vers 5 und 6. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, wenn der Messias kommt. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. das kannte er und das tat Jesus. Und so setzte er alle Hoffnung auf diesen einen. Aber es gibt noch eine Chance, wenn er Jesus hier loseisen kann. Das ist nicht so sicher, das ist auch nicht so einfach. Denn die Leute hatten ja auf ihn gewartet. Das wissen wir aus Lukas 8, Vers 40, als Jesus da vom Ostufer zum Westufer zurückfährt. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Das war die Situation. Sie warteten. Und er sollte jetzt predigen, aber vor allem sollte er Wunder tun und ihre Kranken heilen. Und nun kommt der Jairus dazwischen und versucht, Jesus loszueisen. Man muss sich das so vorstellen, hier am Westufer war die Begeisterung für Jesus noch sehr stark. Noch viele waren da, die auf Heilung hofften. Es war, wenn man so will, die erste Generation der Health, Wealth, Prosperity Gospel Anhänger. Also die vor allem von Jesus wollten, dass sie möglichst schnell gesund werden und möglichst schnell äußere praktische Hilfe finden. Kann man ihnen ja auch nicht verdenken. Und wie reagiert Jesus? In Vers 24 lesen wir, und er ging mit ihm. Und er ging mit ihm. Er reißt sich los von der Menge, der Herr Jesus. Und wir können richtig zuschauen, wie das Herz des Jairus einen Luftsprung macht. Jesus nimmt sich Zeit für dich. Das ist das Erste, was wir hier erkennen dürfen. Jesus lässt die Menge stehen, um dem einen beizustehen. Und natürlich werden die Massen nicht so schnell aufgegeben. Wir haben gesagt, hey Jesus, wir sind jetzt extra gekommen und wir haben so lange gewartet. Nun predige mal erstmal. Und hier habe ich noch meinen kranken Großvater mitgebracht. Und meine alte Tante, die nicht mehr laufen kann. Mach das bitte erstmal. Aber Jesus geht mit Jairus. Der Schöpfer begleitet sein Geschöpf. Einmal tief durchatmen, wird Jairus gedacht haben. Und jetzt schnellstens nach Hause. Vers 25. Und da war eine gewisse Frau. Und die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Jairus wird in sich zusammengezuckt, in sich zusammengesackt sein. Alles nur nicht das. Jetzt habe ich den Herrn gerade so weit, dass er mitgeht. Jetzt kommt da noch diese Frau an. Das war eine schwere Prüfung für ihn. Und wir lesen ja dann, wie es weitergeht. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran, Vers 27, und rührte sein Gewand an, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Womit rechnest du, wenn du auf Jesus triffst? Jesus nimmt sich Zeit für dich. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Ein Volkstribun genießt die Menge. Ein Massenmanipulateur ist glücklich darüber, die Menge zu einem großen Ganzen zusammenzuschweißen, sodass er sie manipulieren und antreiben und lenken kann. Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus teilt die Menge in lauter Einzelne. Deswegen hat er ja auch dieses Gleichnis erzählt von dem verlorenen Groschen. 10 Groschen verliert die Frau und einer geht verloren und sie sucht den einen. Von den 100 Schafe gehören zu der Herde und 99 sind in Sicherheit. Eins ist verloren gegangen, Lukas 15. Und der Hirte geht diesem, nachdem er die anderen in Sicherheit gebracht hat, diesem einen nach und sucht das eine. Er sagt nicht, 99 sind ja noch eine ganz gute Quote, auf das eine können wir verzichten. Jesus lässt sich stören. Jesus lässt sich stören, zuerst von Jairus, dann lässt er sich stören von dieser Frau. Ich denke, das ist ein Vorbild für uns. Wovon lassen wir uns stören? Wie setzen wir unsere Prioritäten? Okay, manche Leute sitzen so ungern am Schreibtisch, dass sie dankbar sind für jede Störung, die kommt und für jedes Telefonat, dem sie nachgehen dürfen. Das ist auch nicht gut. Aber es gibt Störungen, da können wir noch so konzentriert an unserem Projekt arbeiten. Da will Gott einfach, dass wir uns stören lassen. So ist es jetzt bei Jesus, er lässt sich stören. Und so wie er eben für Jairus mitgegangen war, bleibt er jetzt für diese eine Frau stehen. Markus zeichnet ihr Profil mit ganz wenigen Strichen, wir haben das gelesen, sie litt seit 12 Jahren an einer schweren Frauenkrankheit, Blutfluss, krankhafte Blutung, ständiger Blutverlust. Das hing auch zusammen mit einer starken Entkräftung offensichtlich. Einige meinen, die Ursache sei möglicherweise eine obstetrische Fistel gewesen. Das müssen die Mediziner entscheiden. Aber die schlimmste Folge war, dass sie damit kultisch unrein war. Kultisch unrein, das war das Schlimme. Das heißt, alle Gegenstände, worauf diese Frau sich setzte, alle Menschen, mit denen sie in Berührung kam, wurden durch sie kultisch unrein. Und deswegen wurde sie von allem ferngehalten. Das Gesetz aus dem Alten Testament, das dazugehört, müssen wir kennen, damit wir ihre Situation verstehen. Das steht in 3. Mose 15, ab Vers 19, wo es heißt, wenn eine Frau Ausfluss hat, und zwar den Blutfluss, so soll sie 7 Tage lang in ihrer Unreinheit verbleiben und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und alles, worauf sie in ihrer Unreinheit liegt, wird unrein. Auch alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Und dann weiter, und wenn ein Mann bei ihr liegt und es kommt ihre Unreinheit an ihn, so wird er 7 Tage lang unrein sein. Und jedes Lager, auf dem er liegt, wird unrein sein. Wenn aber eine Frau ihren Blutfluss eine lange Zeit hat, außerhalb der Zeit, und bei ihnen waren das ja 12 Jahre, oder über ihre monatliche Unreinheit hinaus, so wird sie unrein sein während der ganzen Dauer ihres Ausflusses, wie in den Tagen ihrer monatlichen Unreinheit. So soll sie auch dann unrein sein. Und jedes Lager, worauf sie während der ganzen Zeit liegt, soll sein wie das Lager ihrer monatlichen Unreinheit. Also sie war völlig ausgeschlossen. Man fragt sich, warum hat Gott dem Volk Israel dieses Gesetz gegeben? Warum? Es sollte eine Illustration sein, eine Veranschaulichung, eine Dokumentation dessen, was die Sünde bei Menschen anrichtet. Das war das eigentliche Ziel, mit dem Gott dieses Gesetz gegeben hat. Das heißt eben nicht, ganz deutlich, dass der Blutfluss eine Sünde wäre. Das ist damit definitiv nicht gesagt. Dieser Blutfluss war auch nicht der einzige Fall von Unreinheit. Zum Beispiel, wenn man einen Toten anrührte und den entsprechend präparierte für sein Begräbnis, war man auch unrein. Das war ja auch keine Sünde. Also für sich genommen waren das keine Sünden und wurden auch nicht als Sünde bewertet im Alten Testament. Das müssen wir verstehen, diese Differenzierung. Aber alle Gesetze zum Thema rein und unrein hatten diese symbolische Bedeutung, diese pädagogische Bedeutung, wenn Sie so wollen. Sie sollten demonstrieren, wie zerstörerisch die wirkliche Sünde ist. Die wirkliche Sünde ist, dass man sie ernst nehmen muss und nicht mit ihr spielen darf. Und normalerweise war das mit dem Blutfluss eine Sache von Tagen. Bei dieser Frau wurden daraus 12 Jahre. Ausgeschlossen von der Synagoge. Ausgeschlossen vom Tempel. Wenn sie einen Menschen berührte, war dieser Mensch unrein. Wir wissen nicht, ob sie verheiratet war, ob sie Kinder hatte. Sollte das der Fall gewesen sein, wenn ihre Kinder von ihr berührt wurden, war sie unrein. Und so wie die Sache stand, hatte sie keine Chance, jemals wieder als kultisch rein zu gelten. Dabei hatte diese Frau wirklich alles versucht. Vers 26, jetzt gehen wir wieder zurück zu Markus 5, Vers 26. Sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und hatte all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Eine ernüchternde Bilanz aller medizinischen Versuche. Das Geld war weg und ihr körperlicher Zustand schlimmer als je zuvor. Nun waren die medizinischen Möglichkeiten damals auch sehr beschränkt. Im Talmud bekommen wir, also dieser jüdischen Tradition, bekommen wir einige Hinweise, was man damals so in Anführungsstrichen medizinisch tun konnte gegen diese Krankheit. Im Sommer sollte man die Asche eines Straußeneis in einer Leinentasche bei sich tragen. Und im Winter, so sagt der Talmud, sollte man die Asche eines Straußeneis in einer Baumwolltasche mit sich tragen. Ja, ob das hilft, können Sie sich überlegen. Oder man sollte ein Gerstenkorn bei sich tragen. Das war eine alternative Methode, das im Eselmist gefunden wurde. Oder man sollte eine Weinmischung mit Krokus oder Safran oder Zwiebeln zu sich nehmen, um dieser Krankheit beizukommen. Sie sehen die ganze verzweifelte Hilflosigkeit. Und Lukas, der Arzt, bilanziert in seiner Berichterstattung, Lukas 8, 43, sie konnte von keinem geheilt werden. Sie konnte von keinem geheilt werden. Das ist die Situation. Auch ihre einzige Hoffnung, wie bei Jairus, ist Jesus, Vers 27. Und als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und jetzt versteht man auch, warum sie in dieser versteckten Weise agiert. Ne? Es ist völlig klar, weil sie sich hier in dieser drängelnden Menschenmenge aufgrund der Reinheitsgebote eigentlich gar nicht aufhalten darf. Da kommt sie ja mit den Leuten in Berührung, die werden ja alle unrein. Das geht ja gar nicht. Außerdem war es ihr möglicherweise zusätzlich noch peinlich. Aber das Eigentliche war, sie darf dort gar nicht sein. Sie wird zum Rechtsbrecher gewissermaßen. Und Jesus trug wie die Juden damals üblicherweise so ein mantelförmiges Obergewand höchstwahrscheinlich. Und an dieses mantelförmige Obergewand kommt sie irgendwie ran. Genauer noch, das erfahren wir bei Matthäus und Lukas, sie berührt die Quaste des Obergewands. Gar nicht mal so, dass das ganze Gewand so schnappt, sondern den Saum seines Gewandes, also die Quaste. Da kommt sie irgendwie mit ihren Händen ran. Und sofort weiß sie, dass sie geheilt ist. Das ist wirklich erstaunlich. Vers 29. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Nach 12 Jahren von einer Sekunde auf die andere. Das ist die Macht Jesu. Und nicht nur sie weiß, dass sie geheilt ist. Vers 30. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand berührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Das ist das Erste. Das Erste, womit du rechnen darfst, womit du rechnen musst, wenn du auf Jesus triffst. Jesus nimmt sich Zeit für dich. Jesus nimmt sich Zeit für dich. Oder wenn wir es mit einem Stichwort sagen wollen, das Stichwort ist Konzentration. Jesus reagiert mit Konzentration. Er konzentriert sich auf dich. Er wendet sich dir wirklich zu. Du bist keine Nummer in einer Menge. Aber das ist noch nicht alles. Die Frau hatte nun eigentlich bekommen, was sie wollte. Sie sagt in Vers 28, wenn ich nur sein Gewand anrühre, mehr will ich ja gar nicht. Und jetzt könnte sie sich wieder zurückziehen, dann wäre es nicht mal groß aufgefallen. Aber genau das lässt Jesus nicht zu. Genau das lässt Jesus nicht zu. Und deshalb formuliert Jesus öffentlich diese Frage, deren Antwort ihm längst klar ist. Wer hat mein Gewand berührt? Wir wissen ja, dass Jesus alles mitbekommen hatte, dass er auch die Menschen selbst durchschaut hatte. Aber Jesus stellt öffentlich diese Frage. Und das ist das Zweite, womit du rechnen musst. Wenn Jesus dich trifft, er sucht den persönlichen Kontakt mit dir. Das ist das Zweite. Erstens, er nimmt sich Zeit für dich. Zweitens, er sucht den persönlichen Kontakt mit dir. Erstens die Konzentration und zweitens der Kontakt. Er sucht den Kontakt. Jesus lässt die Frau nicht laufen, obwohl die Menge drängelt, obwohl Jairus kurz vor dem Herzinfarkt ist. Er lässt diese Frau nicht laufen. Wenn Jesus auf einen Menschen trifft, sucht er immer den persönlichen Kontakt. Jesus lässt diese Frau nicht in der Anonymität. Der Schöpfer behandelt seine Geschöpfe, macht dir das klar, als Individuen, als echte Persönlichkeiten. Und deswegen hat ja Jesus auch betont, in der Sekunde, wo diese Heilung geschah, er hatte erkannt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er hat das wahrgenommen, diese Zuwendung zu der Frau, obwohl diese Quastenberührung ja rein physikalisch kaum spürbar gewesen sein dürfte. Jesus ist kein Heilungsautomat. Und Jesu Kleidung ist keine magische Reliquie, sondern Jesus ist persönlich in diesen Vorgang involviert. Lukas 8,46 sagt er, ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging, ganz bewusst. Wissen Sie, in der Theologie, da gibt es eine Formel in der Gotteslehre von der Impassibilität Gottes, von der Unbeweglichkeit Gottes. Damit will man sagen, Gott ist leidensunfähig, Gott ist in gewisser Weise immer total ausgeglichen. Das soll Gottes Erhabenheit ausdrücken, diese Rede von der Impassibilität Gottes. Aber letztlich passt dieser Begriff nicht mit dem zusammen, was die Bibel uns über Gott lehrt. Ja, Gott ist erhaben, Gott ist souverän, Gott ist allmächtig. Aber Gott leidet mit. Denken Sie dran, wie Jesus über Jerusalem trauert, Matthäus 23, Vers 37. Oder denken Sie dran, wie Gott tief betrübt war über die Generation Noah. Es reute ihn, steht da. Oder denken wir an das, was in Matthäus 9, Vers 36 über Jesus gesagt wird. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es jammerte ihn, übersetzt Luther, es jammerte ihn. Von wegen, Impassibilität Gottes. Nein, Jesus sucht den persönlichen Kontakt. Und Gott freut sich. Denken Sie an die berühmten Gleichnisse aus Lukas 15. So wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der umkehrt, wenn der eine Groschen gefunden wird, wenn das eine Schaf wieder rausgezogen wird aus dem Graben, in den es gestürzt wird, wenn ein Sünder umkehrt. Und schauen Sie, wie Jesus Gott als den Vater beschreibt, der dort schaut und wartet, ob nicht dieser missratene Sohn endlich wieder zurückkehren möge. Und dann kommt er zurück und er öffnet die Arme und er veranstaltet ein Freudenfest und es gibt eine große Feier und viel Musik und lauten Jubel. Das ist Gott. Gott ist nicht impassibel in dieser Weise. Nein, nein. Und deswegen betont Gott in seiner Selbstoffenbarung immer wieder diese persönliche Dimension. Du hast es nicht mit einem stoischen Schicksalswesen zu tun. Und die Bibel betont diese persönliche Dimension Gottes nicht, wie so manche sagen, naja, das ist ein Anthropomorphismus. Also so, da will man eben Gott so ein bisschen menschlich darstellen, damit die Menschen ihn besser verstehen. Nein, es ist völlig umgekehrt. Wir Menschen sind deshalb persönlich, weil wir nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Er ist der Persönliche, er ist der Urquell aller Persönlichkeit und Individualität und lebendigen Echtheit. Und deshalb, wenn der Schöpfer seinem Menschen begegnet, dann sucht er immer den persönlichen Kontakt. Und das sehen wir hier. Und genau dahin will Jesus diese kranke Frau führen, dass sie begreift, die entscheidende Hilfe, liebe Frau, bekommst du nicht durch ein Kleidungsstück, durch eine Quaste, die du berührst, sondern durch Jesus. Den Kontakt zu Gott kannst du nicht durch eine äußere Handberührung herstellen, indem du eben diese Quaste anfasst oder in eine Kirche anzündest, sondern nur durch den persönlichen Glauben, dadurch, dass du dich an Jesus selbst wendest. Übrigens, den Kontakt zu Gott kann auch nicht eine Institution für dich herstellen. Eine Kirche, ein Priester, ein Ritual, so lehrt es ja die römisch-katholische Kirche bis heute. Sie sagt, glaubt ja nicht, dass es möglich ist, ohne uns, Kirche, Priester, einen persönlichen Kontakt zu Jesus zu bekommen. Glaubt das ja nicht. So hat es ja Papst Franziskus, ich habe das hier bereits zitiert, 2014 auf dem Petersplatz in einer typischen Äußerung gesagt. Da hat er gesagt, es gibt in der Tat Leute, die wirklich glauben, man könne eine persönliche, direkte Beziehung zu Jesus Christus haben, die nicht durch die Gemeinschaft der Kirche vermittelt wäre. Man könne eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die nicht durch die Kirche vermittelt wäre. Und er fügt dann hinzu, diese Verführungen sind gefährlich und schädlich. Die Frage ist nur, für wen? Für wen das gefährlich und schädlich ist. Jesus selbst hat ganz deutlich gesagt, ich bin der Weg, Johannes 14, und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Das heißt, durch mich persönlich. Und das macht Jesus dieser Frau hier deutlich. Wir wissen nicht genau, mit welchen Vorstellungen diese kranke Frau in diese Situation überhaupt reingegangen ist. Wenn sie kein Vertrauen zu Jesus gehabt hätte, irgend so ein Anfangsvertrauen, hätte sie das bestimmt nicht riskiert. Andererseits ist es gut denkbar, dass das noch vermischt war mit magischen Vorstellungen, so dass man durch den Kontakt zu bestimmten geweihten Gegenständen Gott näher kommen könnte. Und das gibt es doch bis heute. Das ist bis heute verbreitet. Denken Sie etwa an die Reliquien in der römisch-katholischen Kirche oder das Turiner Grabtuch. Manche denken, einmal das Turiner Grabtuch berühren, dann kann mir nichts mehr passieren. Oder denken Sie an die Ikonen in den orthodoxen Kirchen, diese Heiligenbilder. Wenn Sie das schon mal erlebt haben in Russland oder in Griechenland, dann ist es oft so, dass die Menschen reinkommen in diesen Gottesdienst und zu speziellen Heiligenbildern, ein Glas davor, und dann steht daneben ein Priester und die Menschen küssen das Bild und der Priester wischt das immer wieder ab und dann kann der Nächste seinen Kuss da anbringen. Das ist auch dieser Gedanke, durch einen Gegenstand mit Gott näher in Verbindung zu kommen. Und wenn man dann sagt, ja, aber sie beten doch Bilder an, dann sagen die, nein, 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 die Ikonen sind ja nicht Götzenbilder für uns, aber sie sind für uns wie ein Fenster. Durch diese Ikonen kommen wir wie durch ein Fenster zu Gott in die jenseitige Welt. Das ist so ähnlich wie hier mit der Quaste. Oder manche verstehen das Abendmahl in dieser Weise falsch, dass sie denken, wenn ich nur am Abendmahl teilnehme und wenn ich nur das Stück Brot und den Schluck Wein zu mir nehme, dann bin ich dadurch Gott nahe. Oder es gibt diese vulgäre, die volkstümliche Variante, dass man Talismane hat, Glücksbringer, welche Schlüsselanhänger oder andere Dinge, und sagt, wenn ich das bei mir trage, dann habe ich irgendeinen geheimnisvollen Schutz. Und dann gibt es noch die fromme Variante, dass manche denken, wenn ich an einem Ritual teilnehme, an einem bestimmten Ritual, dann bin ich bekehrt. Also manche Leute würden auf die Frage, wodurch wurdest du Christ, antworten mit dem Satz, in dem ich bei einer Evangelisation nach vorn gegangen bin. Es kann ja sein, dass jemand Christ wurde, als er bei einer Evangelisation nach vorne ging. Aber dann eben nicht dadurch, dass er bei der Evangelisation nach vorne ging, sondern dadurch, dass er zu Jesus gebetet hat. Dass er zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, Jesus, ich brauche deine Vergebung, bitte rette mich, mein Leben soll dir gehören. Und das war dann eben damit verbunden, dass er nach vorne gegangen ist und dann für ihn gebetet wurde. Aber verstehen Sie, er wurde nicht dadurch Christ, dass er nach vorne gegangen ist. Er wurde nicht dadurch Christ, dass er an einem bestimmten Ritual teilgenommen hat, an einem sichtbaren Ritual. Sondern wenn, dann wurde er dadurch Christ, dass er in dem Ganzen zu Jesus gebetet hat und persönlich zu Jesus gekommen ist. Und wenn es das nicht war, wenn es nur ein Ritual war, dann ist er damit noch nicht zu Jesus gekommen. Und das muss die Frau in dieser Situation lernen. Etwas Äußeres, was ich mit Händen greifen kann, kann mich niemals zu Gott bringen. Sondern Jesus sucht den persönlichen Kontakt mit dir. Und er will das dieser Frau deutlich machen. Gott bietet dir viel, viel mehr als eine Quaste. Und du brauchst auch viel mehr als eine anonyme, übernatürliche Hilfe. Gott sucht den persönlichen Kontakt zu dir. Und wie macht er das heute? Wo Jesus ja schon in Gottes für uns noch unsichtbarer Welt ist, zu der wir keinen sichtbaren Zugang hatten. Heute ist Jesus aber genauso unterwegs. Er ist unterwegs mit seinem Wort. Und er redet zu uns, indem er uns seine Evangelien aufschließt. Und wir dürfen ihn sehen, wie er damals war und wie er heute ist. Er redet zu uns durch diesen Gottesdienst. Wenn Gott es schenkt, redet er zu uns durch diese Predigt, die Sie jetzt hören, durch Menschen, die Ihnen von Jesus etwas weitersagen. Er redet zu Ihnen und er macht das, weil er den persönlichen Kontakt haben will und weil er will, dass, wenn das noch nicht der Fall ist, dass Sie dann, wenn Sie aus diesem Gottesdienst rausgehen, in einer anderen Beziehung zu Jesus stehen, als Sie vorher zu ihm standen. Er redet zu uns. Und manchmal redet Jesus zu uns auch durch Notsituationen, so wie bei dieser Frau. Dass er Notsituationen in unserem Leben zulässt, eine Einsamkeit, eine Krankheit, eine persönliche Krise, wie immer sie sei, damit wir endlich kapieren, dass wir ihn brauchen. C.S. Lewis hat das einmal unnachahmlich formuliert. Er hat gesagt, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind seine Megaphone, um eine laute Welt aufzuwecken. In unseren Schmerzen ruft er laut, als würde er uns ins Ohr schreien und sagen, begreife doch, dass du mich brauchst. Sieh doch, dass du auf dich gestellt nicht weiterkommst. Komm zu mir. Und so wie Jesus von sich aus sich persönlich dir zuwendet, so sollst auch du darauf antworten mit deiner persönlichen Antwort auf Jesus. Du sollst auf ihn reagieren. Und das kannst du am einfachsten im Gebet. Indem du ihm das sagst, Herr, ich sehe es ein, ich brauche deine Hilfe, ich danke dir, dass du der bist, als der du dich offenbarst in deinem Wort. Bitte erbarme dich über mich, bitte erbarme dich über mich. Vergib mir meine Schuld und überwinde meinen Unglauben und nimm mein ganzes Leben unter deinen Schutz und unter deine Führung persönlich. Und darum bleibt Jesus trotz des drängelnden Jairus und trotz der lärmenden Menge für diesen Moment noch stehen. Darum sieht er sich, Vers 32, ich finde diese Formulierung so bewegend, nach dieser Frau um. Und er sah sich um nach der, die das getan hat. Er bleibt stehen. Er sucht sie mit seinen Augen. Er lässt nicht zu, dass sie wieder in die Anonymität wegrennt. Klar, sie war jetzt wieder gesund geworden. Unfassbar, nach 12 Jahren. Und sie wäre von sich aus auch voll zufrieden gewesen damit. Dennoch hätte ihr das Entscheidende gefehlt. Das Entscheidende hätte ihr gefehlt. Und deshalb hält Jesus sie zurück. Und so kommen wir schließlich zum entscheidenden Punkt, zum dritten und letzten Punkt, mit dem du rechnen musst, wenn du Jesus triffst. Er nimmt sich Zeit für dich, Konzentration, er sucht den persönlichen Kontakt mit dir, Kontakt. Und schließlich das Dritte, er strebt deine umfassende Rettung an. Das ist das Dritte. Er strebt deine umfassende Rettung an. Konsequenz. Was ist der entscheidende Grund, warum Jesus die Frau ins Gespräch zieht? Sie muss einsehen, dass sie mehr braucht als die Heilung ihrer körperlichen Krankheit. Darum geht's. Denken Sie an die 10 Aussätzigen. 9 sind niemals mehr wiedergekommen, nach allem, was wir wissen. Die waren froh, ihre äußere Krankheit losgeworden zu sein, und es hat sich nichts geändert in ihrem Leben. Und einer kam und beugte sich vor Jesus. Angenommen, die Frau wäre wieder in die Anonymität verschwunden nach Vers 28. Hätte ihr das geholfen? Ja und nein. Es hätte ihr zunächst geholfen. Sie wäre natürlich unheimlich erleichtert gewesen. Sie hätte möglicherweise noch ein paar glückliche, relativ unbeschwerte Jahrzehnte gehabt. Aber heute und in Ewigkeit? Und Gott schenkt es nun, dass sie wirklich in ihrem Herzen getroffen wird. Und das sind die letzten beiden Verse, die wir uns noch ansehen. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Warum reagiert sie so aufgeschreckt? Nun, zunächst wahrscheinlich, weil ihr Inkognito aufgeflogen war. Weil herauskommt, dass sie gegen die Auflagen verstoßen hat. Dass sie dort ist, wo sie eigentlich gar nicht sein dürfte. Aber das wäre nicht genug. Das wäre viel zu oberflächlich, viel zu harmlos. Und deswegen gibt uns Markus einen Hinweis in Vers 33. Warum ist sie so aufgeschreckt? Weil sie wusste, was an ihr geschehen war. Das ist der Grund. Das heißt, sie wusste, Gott hatte auf übernatürliche Weise in ihr Leben eingegriffen. Gott muss auf übernatürliche Weise in ihr Leben eingegriffen haben. Ihr in dieser Weise nahegekommen sein. Und darum ging es dieser Frau wie den Jüngern wenige Tage vorher. Sie haben das noch in Erinnerung, als die miterlebt hatten, wie Jesus mit einem Wort diesen grauenvollen Sturm auf dem See gestillt hat. Das ist im Kapitel davor, Markus 4. Und als die eigentliche Gefahr vorbei war, und sie erschüttert sind, was Jesus mit einem Wort bewirkt und ihm plötzlich klar wird, wir haben Gott im Boot. Und da steht dann hier in Markus 4, Vers 41, und sie gerieten in große Furcht. Das ist das gleiche Grundwort wie jetzt hier in unserem Vers 33. Und sie gerieten in große Furcht, weil sie merken, Gott ist im Boot. Und wir können vor Gott nicht bestehen. Und das ist die gleiche Furcht, wie sie Petrus ein paar Wochen vorher erlebt hatte, in Lukas 5, als er diesen riesigen Fischzug machen kann mit seinen Kollegen und ihm plötzlich klar wird, dass es auf übernatürliche Weise geschehen durch Jesus. Und dann steht in Lukas 5, Vers 9, und ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, weil sie merken, wir haben es mit Gott zu tun bekommen. Das ist dieser Schrecken. Und das ist der gleiche Schrecken, den Jesaja knapp 800 Jahre vorher im Tempel erfährt, als er Gott begegnet dort und Gott zu ihm redet. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und dann steht dort in Jesaja 6, dass Jesaja es überhaupt nicht erträgt und sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin Gott begegnet. Das ist dieser Schrecken. Die Frau kam mit Furcht und Zittern. Wenn du Gott begegnest, dann sagst du nicht einfach locker flockig, hi Gott, hier bin ich. Und dann steht hier, dass sie das einzig Richtige macht, was sie jetzt noch tun kann. Sie warf sich vor ihm nieder und sagt ihm die ganze Wahrheit. Sie kapituliert, sie sagt, Herr, ich brauche dich. Erbarme dich. Ich beuge mich vor dir und ich verberge nichts mehr vor dir. Und nun ist es interessant, Markus liefert uns kein Protokoll dieser Beichte. Er berichtet nicht, was sie im Einzelnen sagt, würden wir ja gerne wissen. Aber er liefert uns die Zusammenfassung. Er sagt, sie hat alles ausgepackt. Sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Die Geschichte ihrer Krankheit, ihre Unreinheit, was sie ursprünglich von Jesus erwartet hatte, ihre Verzweiflung, ihre Hoffnungslosigkeit. Sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Und erstaunlich ist, sie legt das als öffentliches Bekenntnis ab. Wir sehen das bei Lukas 8, Vers 47. Als die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte. Das ist jetzt auch egal, wer das alles mitkriegt. Was für ein Mut, dieses öffentliche Bekenntnis. Und wie gesagt, wir bekommen hier kein wörtliches Zitat. Aber Markus, er macht das so großartig. Markus bietet uns einen Spiegel, in dem wir indirekt lesen können, was da im Herzen der Frau vor sich ging. Und wissen Sie, der Spiegel, das sind die Worte Jesu. Der Spiegel, in dem wir das lesen können, was im Herzen der Frau war, ist Jesu Kommentar. Als Jesus antwortet, gibt Jesus der Frau und uns eine göttliche Bewertung darüber, wie es um diese Frau steht. Und das ist der letzte Vers, Vers 34. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich. In manchen Übersetzungen steht geheilt, wörtlich steht da gerettet. Das Wort für retten, sozein. Und Markus schreibt das bestimmt ganz bewusst und Jesus hat es bestimmt auch ganz bewusst so gesagt, dass dieses beides zusammenklingt. Dein Glaube hat dich gerettet. Gerettet bedeutet immer mehr als gesund gemacht. Er hat dich gerettet vor dem Gericht Gottes. Er hat dich gerettet davor, mit deinen Sünden in die Hölle zu wandern. Er hat dich gerettet vor der ewigen Verlorenheit. Er hat dich gerettet vor der Verzweiflung. Er hat dich gerettet davor, auf ewig von Gott getrennt zu bleiben. Er hat dich gerettet vor der Hölle. Er hat dich gerettet vor der Verzweiflung angesichts deiner Zukunft. Er hat dich zu seinem Kind gemacht. Und Jesus sagt, dass dein Glaube, also Jesus bezeugt dieser Frau, dass sie einen echten Glauben hat. Dass sie wirklich persönliches Vertrauen zu Jesus hat. Zu Jesus als dem Sohn Gottes. Wir müssen immer bedenken, liebe Leute, wenn wir die Evangelien lesen, zu dem Zeitpunkt war ja das gesamte Evangelium noch nicht abgeschlossen. Jesus war ja noch nicht für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Jesus hatte diesen Opfertod am Kreuz ja noch nicht durch die Auferstehung beglaubigt. Er hatte angekündigt, dass es so kommen wird, dass er sein Leben geben wird als Lösegeld für viele. Aber das war bis dahin noch nicht so deutlich. Aber was Gott bis dahin offenbart hat, das hat diese Frau geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das hat sie akzeptiert. Dass wir nur durch Jesus in das Reich Gottes kommen können, dass wir nur durch Jesus ewiges Leben bekommen können, das war bis dahin schon klar. Das hat sie akzeptiert. Das hat sie geglaubt, dass sie Jesus braucht, um Gottes Kind zu werden. Und durch Jesu Bewertung erfahren wir, dass diese Frau nicht nur körperlich gesund wurde, sondern dass sie wirklich gerettet wurde für Zeit und Ewigkeit. Ferguson hat es so formuliert: Diese Frau hat entdeckt, dass nur Christus unseren Hunger stillt. Es war die größte Entdeckung ihres Lebens. Sie kam wegen körperlicher Heilung und fand Gottes Gnade. She came for healing and found grace. Genau. Und das ist so großartig. Wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, dass diese Frau wirklich zum echten Glauben gekommen war, schauen Sie hin, dann ist es der Titel, mit dem Jesus sie hier anredet. Er sagt: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist das einzige Mal im gesamten Evangelium, dass Jesus zu einer Frau Tochter sagt. Das ist total auffällig. Er sagt zu dieser Frau Tochter. Der Jairus hatte seine 12-jährige Tochter, um die er sich kümmert. Und Jesus sagt zu dieser Frau Tochter. Tygater, dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt, du gehörst zur Familie des lebendigen Gottes. Du bist gerettet. Du bist geborgen. Tochter. Und deshalb kann Jesus sie jetzt auch in Gottes Frieden hinein entlassen und eben nicht in die Anonymität. Wörtlich steht hier, das kann man im Deutschen gar nicht so übersetzen, geh hinein in Gottes Frieden. Das ist eine Richtungsangabe. Und das heißt, er öffnet ihr ein Fenster in die Zukunft. Er sagt, geh jetzt hinein in Gottes Frieden. Nach 12 Jahren, endlich wieder Zukunft. Diese Frau hatte keine Zukunft mehr gehabt. Die wusste gar nicht, was Zukunft ist. Die stand nur vor lauter Wänden und zugemauerten Türen. Und Jesus öffnet ihr das Fenster und sagt, meine Tochter, geh hinein in Gottes Frieden. Das heißt, geh hinein, du wirst unter Gottes Vergebung leben. Du wirst für alle restlichen Tage deines Lebens unter Gottes Schutz leben. Du wirst unter Gottes Nähe leben und du wirst auf Gottes Himmel zuleben. Du wirst dabei sein. Geh hinein in den Frieden, in den Schutz Gottes. Und dann fasst Jesus das ganze Drama in diesem letzten Satz zusammen, sei geheilt von deiner Plage. Da steht ein Wort, das man auch für Geißel verwenden kann. Sei geheilt von deinem hoffnungslosen, verzweifelten Leben. Du bist gerettet. Und währenddessen steht Jairus immer noch dabei und wartet mit pochendem Herzen. Über ihn reden wir am nächsten Sonntag dann weiter. Ich fasse zusammen, was wir heute an dieser Frau gesehen haben. In dieser einzigartigen Begegnung hat Markus uns aufgeschlossen, was alles passiert, wenn Jesus unseren Weg kreuzt, wenn Jesus deinen Weg kreuzt. Wir haben gesehen, Konzentration, er nimmt sich Zeit für dich, er konzentriert sich auf dich. Zweitens, Kontakt, er sucht den persönlichen Kontakt zu dir. Und drittens, Konsequenz. Er strebt deine umfassende Rettung an. Er will dir nicht nur ein bisschen in deinem Alltagskram helfen, das natürlich auch, da ist er auch an deiner Seite, aber er will dir so viel mehr geben. Und später wird Jesus dann sagen in Markus 8, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und wissen Sie, unsere größte Gefahr besteht darin, dass wir uns mit zu wenig zufrieden geben. Das ist unsere größte Gefahr, dass wir mit zu wenig zufrieden sind. So wie jener kranke Mann, den Wilhelm Busch besuchen musste, von dem ich zum Schluss noch kurz erzähle. Einige werden diese Begegnung auch kennen. Als Wilhelm Busch noch ein junger Pfarrer war, wird nachts ins Krankenhaus gerufen. Ein sterbender Mann liegt dort, seine Frau ist natürlich aufgelöst. Und als der junge Pfarrer Wilhelm Busch da reinkommt, sagt sich, das Abendmahl, schnell das Abendmahl. Also genau dieses Denken, ja. Schnell das Abendmahl, schnell noch ein Ritus, schnell noch eine Zeremonie, irgendwie. Und er will das nicht machen. Er sagt, das strengt ihren Mann sowieso nur noch viel zu sehr an. Außerdem, das hilft ihm doch nichts, einfach nur das Abendmahl und das Abendmahl zu nehmen. Und die Frau lässt ihm keine Ruhe. Und sie sagt, aber er soll doch gerettet werden. Tja, aber er wird nicht durch das Abendmahl gerettet, einfach dadurch, dass er das Abendmahl nimmt. Aber Wilhelm Busch kann sie nicht überzeugen. Er hat sich dann doch quasi nötigen lassen, dem das Abendmahl zu geben. Und er schreibt, dass ihn das doch so unheimlich bewegt hat in dieser unmittelbaren Konfrontation mit dem Tod, als er dann die Einsetzungsworte Jesu liest. Dies ist der Kelch des Neuen Testaments in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und er sagt, der Krankenpfleger, der im Zimmer war und der dann vor die Tür ging und dort war, ich wusste, der betet. Das war ein Christ, den kannte ich. Der hat mitgebetet. Und dann ist diese kleine Abendmahlsfeier zu Ende. Und der Mann sinkt erschöpft in seine Kissen und Wilhelm Busch verlässt das Zimmer, damit die Frau und er in Ruhe Abschied nehmen können voneinander. Und draußen redet er noch mit dem Krankenpfleger. Und nach einer halben Stunde sagt Wilhelm Busch, schaut er wieder rein. Er will doch mal sehen, was mit dem Kranken jetzt geworden ist, wie es um ihn steht. Und er schreibt, da bot sich mir ein verblüffendes Bild. Aufrecht saß der Mann im Bett. Lachend rief er uns zu, ich bin über den Berg, es geht besser. Und seine Frau strahlte vor Glück. Und Wilhelm Busch ist ganz bewegt und geht nochmal an sein Bett und nimmt seine Hand und sagt, Mensch, wie glücklich bin ich, dass ich das miterleben darf. Lieber Mann, als sie eben an den Pforten der Ewigkeit standen, da ist Jesus zu ihnen gekommen mit seiner Gnade. Bleiben Sie diesem Jesus nun treu. Und Busch schreibt, da ging auf einmal ein abscheuliches Grinsen über das Gesicht des Mannes. Spöttisch lächelnd sagte er, ach, das alles brauche ich doch nicht mehr. Ich lebe ja wieder. Erschüttert hörte ich diese unglaubliche Rede. Und während ich noch so stand, griff der Patient plötzlich nach seinem Herzen und sank langsam zurück. Er war tot. Da bin ich in die Nacht geflohen. Dieser Mann hat ähnlich reagiert wie zunächst die Frau in unserem Text. Er wollte eigentlich nur gesund werden. Er wollte eigentlich nur äußerlich gesund werden. Und Wilhelm Busch hat ihm gesagt, du brauchst mehr, du brauchst Jesus. Du brauchst Vergebung deiner Sünde, du brauchst Rettung. Und alles, was Jesus diesem Mann schenken wollte, noch in dieser dramatischen Stunde dort im Krankenhaus, hat er in seinem bitteren Stolz abgelehnt und von sich gewiesen. Und am Ende stand er mit leeren Händen da. Wie anders ist es mit der Frau in unserem Text ausgegangen. Diese Frau hat sich von Jesus finden lassen. Und das wird am Ende entscheidend sein, dass Jesus dein Leben nach Hause bringt. Dass Jesus dein Leben ganz nach Hause bringt. Dass er dir ewiges Leben schenkt. So wie er es mit dieser Frau gemacht hat. Wäre sie nur äußerlich gesund geworden, hätte sie jetzt schon nichts mehr davon. Aber so kannst du sicher sein, sie im Himmel wiederzutreffen, wenn du selber da bist. Und dann soll sie ihre Geschichte noch einmal erzählen, wie alles anders wurde, als Jesus ihren Weg kreuzte. Lieber Herr Jesus, danke, dass du heute auch da bist, dass du genauso unseren Weg kreuzt, wie du den Weg dieser Frau und des Jairus gekreuzt hast, dass du lebendig bist, weil du auferstanden bist und dass du unseren Weg kreuzt durch dein Wort. Und dass wir dir auch begegnen dürfen und dass du auch zu uns den persönlichen Kontakt suchst, Herr. Und auch wenn wir keine inneren Stimmen hören oder irgendwelche dramatischen Dinge erleben, du redest, weil du dich auf dieses Wort in der Bibel festgelegt hast. Und du hast versprochen, wer dir Antwort gibt, wer zu dir ruft und wer sich in seiner ganzen Hilflosigkeit im Gebet an dich wendet, den wirst du nicht allein lassen. Herr, und so wollen wir immer wieder diesen Kontakt zu dir uns schenken lassen. Und wir bitten dich besonders für jene, die diesen Kontakt bisher noch nie in ihrem Leben gewagt haben zu suchen, schenke ihnen doch den Mut, Antwort zu geben auf deinen Ruf. Und danke, dass du mächtiger bist als jede Not, die wir kennen. Und dass du den, der dir vertraut, sicher nach Hause bringen wirst. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.